Herzlich willkommen wieder zur Kapitalmarktstimme.at Daily Voice. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Büroleiter dieses Projekts und heute geht es wieder um einen Tuesday-Tipp Third Party, also Podcast-Content von Dritten, die ich super finde, und dazu gehört die Elisabeth Oberndorfer mit ihrem Smart Casual Podcast. Ich habe selbst schon etliche Podcasts mit der Lisa, wie sie auch genannt wird, gemacht. Und sie hat jetzt einen Podcast mit dem Christian Rainer aufgenommen, den man natürlich vor allem als langjährigen Profil-Chefredakteur kennt. Er hat aber auch über seine persönliche Anlagestrategie gesprochen, über Investments und Co. Und ja, da waren höchst spannende Sachen dabei. Und ich darf diesen Part des Podcasts jetzt einspielen.
Was mich an dir fasziniert hat, ist, dass du auch ein ziemlicher Wirtschaftsnerd bist. Also ich glaube, das wissen wenige von dir, weil du, wenn du vor dem Bildschirm bist, meistens über Politik sprichst. Aber wenn wir in Meetings waren, hast du dann oft gesagt, schau dir diesen Fonds an oder diese Anleihe. Und ich fand es immer ganz spannend, dass du eigentlich schon in Themen tief drinnen bist, die man es nicht unbedingt vermuten würde, weil du auch jetzt nicht so oft öffentlich drüber sprichst. Woher kommt da das Interesse? Ist das einfach, weil du fasziniert Privatanleger bist? Oder?
Nein, mein Vater war in der Industrie tätig, eigentlich Chemiker, darum auch mein Interesse im Übrigen an Wissenschaft. Also ich bin ein wirklich dilettierender Physiker, Nanophysik, Astrophysik, wirklich dilettantisch, vielleicht studiere ich dort nochmal. Also Vater in einem Umfeld aufgewachsen, wo gerechnet wurde, ohne Excel-Sheets, sondern händisch noch. Also Zahlen haben mich irgendwo immer fasziniert. Ich war nicht gut in Mathematik, weil ich mich immer verrechnet habe, viel zu ungeduldig war, aber ich habe die Metaebene der Mathematik verstanden, das hat mich interessiert. Habe neben meinem Jus-Studium auch Volkswirtschaft studiert. Jus studiert deshalb, weil ich gewusst habe, dass es ein schnelles Doktorat, wenn man gute Nerven hat. Damals in den 1980er Jahren, aber Volkswirtschaft fand ich viel spannender, auch spannender als Betriebswirtschaft. Und da hast du mit Zahlen natürlich im großen Stil zu tun. Das heißt, gute Vorbildung, habe auch noch Philosophie bis zur Dissertation, nicht mit, aber bis zur Dissertation studiert. Aber dort wiederum ein Interesse im Übrigen an Wittgenstein und an Logik. Also da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, gut, dass du mich darauf ansprichst, merke ich gerade jetzt erst. Also ich finde einfach, Mathematik ist eine wunderbare Sprache, die mich immer interessiert hat, und Wirtschaft ist Mathematik. Und wenn ich sehe und höre, dass Menschen Prozent und Prozentpunkt nicht unterscheiden können, dann stört und ärgert mich das. Also es ist ein Interesse an Logik als bekennender Agnostik oder Atheist, erst recht als jemand, der sich für die Philosophie des 20. Jahrhunderts interessiert, die, wie man so sagt, in Deutschland eher Schrödinger war, als zurückblickend auf irgendwelche Sprachphilosophen oder gar auf Kant, sonst irgendjemand. Also da ist das Interesse drin, und daraus hat sich, glaube ich, dann auch ein klarer Blick auf Wirtschaft und auf, weil du darüber sprachst, auf Geldanlage, auf Fonds, daraus hat sich's entwickelt. Also das Ursprüngliche war nicht die Gier oder Lust, Geld zu verdienen, sondern eher dieser philosophische Über- oder Unterbau. Und aus dem hat sich automatisch dann auch ein Wissen darum, dass ich niemals den Markt schlagen werde und dass ich jetzt nicht Einzelaktien kaufen werde, entwickelt. Also eher in diese Richtung.
Du hast keine Einzelaktien.
Ich habe einige, das ist ganz spannend, einige Einzelaktien, aber was immer ich einzeln selber angegriffen habe. Ein bisschen was von meinem Vater geerbt, BASF, Deutsche Blue Chips, soll sein. Aber meine Versuche, Einzelaktien zu kaufen, weil ich mir gedacht habe, da kenne ich das Management, sind immer schief gegangen. Ich habe Raiffeisen, also die RZB wäre es noch gewesen sein, gekauft. Ich glaube, derzeitiger Verlust 68% waren es gestern, da ist eh wieder gestiegen, weil ich mir gedacht habe, Eigentümer funktionieren, und zwar nicht erst mit Russland ein Problem. Die erste Aktie, die ich gekauft habe, weil ich dem Andreas Dreichel, sehr vertraut habe, hat sehr, 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 sehr lange gedauert, bis die wieder über meinen Einstandspreis hinauskam.
Also die erste?
Die erste, ja. Und bei der Telekom Austria, ich glaube, die Aktie heißt jetzt möglicherweise A1, weiß ich gar nicht, die habe ich etwa zu 50% des Einstandspreises wieder verkauft.
Also du hast eigentlich nur österreichische Einzelaktien gekauft?
Damals ja, habe geerbt von meinem Vater eben einiges an deutschen Aktien, habe jetzt Do & Co. gekauft in dem Fall, aber viel zu früh schon mal verkauft und auch nicht intelligent bei 34 während Covid gekauft, viel zu vorsichtig, aber jetzt mal bei 130 gekauft, die waren jetzt auf 210, die Aktie, jetzt sind wir bei 100, 80, also zumindest zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, also soll sein. Ich habe eine Einzelaktie, obwohl die keine ist, das ist Berkshire Hathaway.
Habe ich auch.
Hast du auch? Das sind wir sehr gut gefahren.
In der Pandemie Zeit, ersten Lockdown gekauft.
Und gerade so in letzter Zeit mit Trump, die mit diesen großen Cash- oder Anleihebeständen, die er da gekauft hat, funktioniert das ganz gut, ist natürlich in Wahrheit zwar formal eine Einzelaktie, aber in Wahrheit ein riesiges Konglomerat von Firmen, die da zusammengestellt wurden. Das ist die eine große Einzelaktie. Davon sollen wir ein bisschen bei dem Thema bleiben jetzt. Ich investiere in ETFs und praktisch nur in Exchange-Traded Funds, schlicht, weil ich mich nicht abzocken lassen will von Finanzdienstleistern. Jetzt wollte ich das schon gendern, aber es sind keine DienstleisterInnen.
Sondern
es
aber das heißt, du investierst nicht in klassische Fonds, sondern wirklich dann gezielt in...
Nichts, alles wieder abgestoßen, was ich kurzfristig an ein bisschen an klassischen Fonds habe. Nichts. Du hast kaum eine Chance, jene 2%, manchmal auch mehr, zurückzuverdienen, die du schon mal verlierst als, gut, Aufgabe, Aufschlag zahlen wir eh nicht, kann man eh meistens wegverhandeln, aber schlicht die Management-Fee.
Ja, die Management-Fee.
Das schaffst du nicht. Wie willst du das schaffen? Da fehlen schon mal 2%. Davon mal abgesehen, dass wenn man sich anschaut, die Performance der Fonds, nicht nur im Schnitt, sondern niemand schlägt den Markt oder die wenigen, die wir dann sehen, die den Markt schlagen. Aber vor allem, du wirst diese 2%, 3% und was immer noch versteckt ist, nicht zurückverdienen. Das heißt, sehr stark in ETFs mit minimalen Depotgebühren, das sowieso, aber in ganz breiten ETFs, vor allem in Amerika investiert, also MSCI, das ist also Weltfonds, der ohnehin zu 75% aus amerikanischen Aktien besteht und sonst Standard & Poor's, ein bisschen in Europa. Anmerkung dazu, bisschen Geld verloren, weil man manchmal vergisst, dass die amerikanischen Aktien in Dollars notieren und der Dollar ein bisschen verloren hat gegenüber dem Euro.
Das finde ich sehr spannend, weil ich finde, es ist schon so eine Philosophiefrage, ob man in ETFs investiert, wo man ja nicht direkt in Unternehmen investiert oder in einen Fonds investiert, sondern eigentlich nur in eine Abbildung. Und da gibt es ja schon immer die Kritik, dass es eben nicht direkt das Investment ist. Und ich habe auch ETFs und die performen natürlich auch gut, im Gegensatz zu vielen meiner Einzelaktien. Aber es ist für mich dann schon immer so eine Frage, will ich wirklich einen ETF oder eigentlich direkt am Unternehmen beteiligt sein? Aber du bist da sehr klar, weil eigentlich dieser ETF-Boom kommt ja eigentlich auch vor allem eher von Menschen, die damit gar nichts zu tun haben wollen, die einfach nur ihre 3 ETFs kaufen und dann nie wieder reinschauen. Und ich finde, je mehr man sich auskennt, umso mehr hat man auch Spaß daran, wirklich auch andere Sachen zu kaufen. Aber du bist da offenbar auch
eher... Also wenn man ein bisschen Spielgeld hat, dann soll man 10.000 Euro zur Seite legen oder meinetwegen auch 5% dessen, was du insgesamt hast und brauchen wirst für Kinder, Pension und sowas und damit spielerisch umgehen. Aber wenn ich ein Wissen habe über ein Unternehmen, das über das hinausgeht, was der Markt weiß, bin ich vermutlich Insider und darf dann ohnehin nicht kaufen oder verkaufen. Ich kann nicht mehr wissen als die Analysten und Analystinnen von Banken über dieses Unternehmen. Dazu kommt noch natürlich, dass diejenigen, die wirklich mehr wissen, vermutlich vor dir gekauft oder verkauft haben, selbst wenn das nicht Insiderwissen ist. Du kannst den Markt nicht schlagen. Warum sollst du mehr wissen darüber, ohne dabei ein Insider, eine Insiderin zu sein? Und da nenne ich jetzt gar nicht diese berühmte Geschichte des Affen, der einen Pfeil auf eine Aktienportfolio wirft und trotzdem besser liegt als der klassische Fondsmanager. Nein, alles andere ist einfach Casino. Und die 2%, 3%, das werden von den Zuhörerinnen und Zuseherinnen ein paar jetzt sagen, aber wieso, es kann auch weniger als 2% sein. Naja, viel weniger ist es nicht. Und vor allem, wenn man sich auskennt wie du oder ich, kann mich erinnern, ich bin zu einer Bank gegangen, die, sagen wir so, die meinen Eigentümern nicht ganz fernstand. Und die Chuzpe, mit der mir dann ich habe gesagt, was macht ihr, wenn ich euch eine 500.000 Euro gebe, was mir da reingedrückt worden wäre, eine unglaubliche Chuzpe, die verdienen an Managementgebühr, dann sind es Aktien gewesen, die diese dieser Finanzdienstleister selbst begeben hat. Dann kann ich mich erinnern, dass es irgendein komischer Osteuropa-Energiefonds war, weil der auch vertrieben werden musste. Also Vertriebsgebühren kommen dazu. Und dann gab es noch einen Fonds in den Niederlanden, der irgendwie ganz anders geheißen hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich darauf gewettet habe. Ich gesagt, ich wette mit euch, dass das auch etwas ist, was mit eurem Unternehmen zu tun hat. Nein, selbstverständlich. Also dich, Hutzpe, never ever.
Ja, aber sehr beruhigend, dass du schon eher eine klassischere Anlagestrategie hast oder zumindest halt nicht, ich hätte dich mutiger eingeschätzt oder vielleicht warst du es vor einigen Jahren noch, aber...
War nie, was Geld betrifft, nicht mutig so sehr, wie wir besprochen, ob ich sonst gern mutig oder übermütig bin. Mein Vater war extrem sparsam, wenn man nicht geizig, aber sehr sparsam. Und ich bin jetzt nicht mehr so wirklich sparsam, aber sehr vorsichtig. Ich habe noch nie einen Kredit gehabt zum Beispiel.
Ja. Ja, liebe Lisa, danke für die Genehmigung, dass ich das bringen kann, die ganze Folge. Die dauert circa 10-mal länger, ist in den Shownotes verlinkt. Und danke an beide für den guten Content. Tschüss und Baba. Join us.